Veränderungen sind manchmal schwer, sowohl in der Umsetzung als auch in dem, was es dabei alles auszuhalten gilt. Sie deshalb aber nicht anzugehen, ist keine wirklich sinnvolle Alternative. Dieser Meinung ist zumindest Tobias Grewe. Er ist systemischer und narrativer Organisationsentwickler und berät mit seiner Expertise zahlreiche Unternehmen bei Veränderungen. Erfahrungen hat er dabei auch in einer Steuerkanzlei sammeln dürfen. Was ihm in dieser Kanzlei begegnet ist und warum sie heute nicht mehr zu seinen Kunden zählt, das erzählt Tobias Grewe in der heutigen Folge von Verhört. Er gibt einen Einblick, warum Veränderungen manchmal so schwer fallen, worauf es seiner Meinung nach ankommt und wie Veränderungen erfolgreich gestaltet werden können. Mein Name ist Florian D. Weber. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen bei Verhört und bevor es jetzt gleich losgeht, noch ein letzter Hinweis in eigener Sache. Auch dieses Jahr gibt es wieder den Verhört Podcast Adventskalender. Ab dem 1.12. öffnen wir jeden Tag ein neues Türchen dieses Adventskalenders. Wenn ich das früher gewusst hätte, ist das Motto des diesjährigen Adventskalenders und meine Gäste teilen ihre großen und kleinen Erkenntnisse mit uns. Verpasst das auf gar keinen Fall. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß beim heutigen Gespräch mit Tobias Grewe.
Die spannende Welt der Steuern im Verhör. Der Podcast für typische und weniger typische Steuerfälle. Nehmen Sie Platz. Florian Weber startet jetzt die Spurensuche.
Du warst ja vor gar nicht allzu langer Zeit mal in der Steuerkanzlei und hättest fast die Chance gehabt, mit einer Steuerkanzlei zusammenzuarbeiten. Hat aber dann irgendwie nicht geklappt. Erzähl mal.
Ich bin ja im Bereich Change Management unterwegs, Veränderungsmanagement und das als narrativer Organisationsentwickler und systemischer Coach. Und ja, ich helfe quasi Führungskräften und Systemen über das Erzählen ihrer Geschichten zum Kern zu finden, was sich genau verändern darf. Es kam eine Steuerkanzlei mit 40 Mitarbeitenden auf mich zu. Und wir hatten eine super lockere Geschäftsanbahnung und die vier Geschäftsführenden wollten quasi mich dafür beauftragen, ja, einfach mal in die Organisation reinzugehen. Sie wussten, sie müssen was verändern und es gibt halt Unzufriedenheiten. Es gibt dann auch so ein bisschen so Symptome wie Gerüchteküche und da möchte man, also hatte man auch das Interesse, so mehr Beziehungsqualität zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitenden wiederherzustellen. Die Geschäftsführung in ihrer eigenen Perspektive macht natürlich total viel und ja, konnte irgendwie nicht so richtig verstehen, was ist denn da eigentlich los oder was ist denn das Problem? Und da macht es natürlich total Sinn, davon konnte ich sie auch überzeugen, ja, mit Story Listening anzufangen und da erstmal reinzuhorchen, wie sehen die Menschen die eigene Organisation, wie gucken sie da drauf, wie gucken sie auf die Kommunikationswege, auf die Prozesse, auf die Verantwortlichkeiten, ist das alles noch so stimmig in den Formalstrukturen oder was zeigt sich da? Und wir haben einen großen Workshop gemacht, ich habe die Mitarbeitende in so vier Gruppen aufgeteilt, a 10 Leute. Und dann haben wir mit einer narrativen Story-Listening-Methode gearbeitet. Nehmen wir mal an, eure Firma ist ein Dorf. Überlegt euch mal, wie sehe dieses Dorf aus? Gibt es da einen Dorfältesten? Wie ist das Dorf strukturiert? Gibt es da Straßen, Häuser? Gibt es da auch vielleicht Ortschaften in dem Dorf, die nicht so beliebt sind? Wie verständigt man sich da und welche Geschichten erzählt man sich? Ja, so hast du quasi eine Metapher aufgemacht, hast die Menschen in diese Metapher eingeladen und das Dorf liegt halt sehr nahe, weil es eben halt eine schöne Analogie zu einem sozialen System eines Unternehmens ist. Ja, und dann haben die in kleinen Gruppen, 3- bis 4er Gruppen, haben die dann sich einen Flipchart genommen und haben dieses, also ihr Dorf oder ihre Firma als Dorf gemalt. Und so kam es dann, dass eine Gruppe nach der anderen ihre Dörfer sozusagen präsentierten und spätestens nach dem dritten Dorf siehst du, dass eben da bestimmte Sachen ausgesprochen werden. Ich sage jetzt mal im Schutzraum der Metapher, zum Beispiel, ja, ist es was anderes, wenn du sagst, die Kommunikation zwischen Geschäftsführung und uns funktioniert nicht richtig. Oder wenn du es in der Metapher ausdrückst, zwischen dem Dorf und dem Rathaus gibt es eine Schlucht. Wir hatten dann sicherlich so 12 Dorfmetaphern von den Kleingruppen und man bekommt wirklich ein echt gutes Bild darüber, wie die da arbeiten, wo das Problem liegt. Und bevor wir dann weitergemacht haben, also der nächste Schritt, nachdem wir dann diese ganzen Dorferzählungen, wir haben das übrigens per Audio aufgenommen, haben das transkribiert, haben das dann anonymisiert und haben dann mit KI das Ganze nochmal, also so wie so einen großen Trichter, alle Dorfgeschichten oben reingekippt und dann unten rauskommen lassen, so was sind so die groben Handlungsfelder, Verbesserungsfelder, die dieser speziell programmierte GPT, was da so die Areas of Development waren. Und naja, das, was da rauskam, war jetzt halt wenig überraschend. Aber ja, ich würde jetzt sagen, als Change-Experte so die üblichen Verdächtigen, ne? Also so die Kommunikationswege sind nicht angepasst worden. Es ist in den Formalstrukturen eben immer mehr obendrauf gepackt worden, sodass eigentlich, ich beschreibe das jetzt verkürzt, Mitarbeitende eigentlich, also jegliche Informalität, die möglich ist, der Schnack in der Kaffeeküche, mal die Kollegin im Büro nebenan zu fragen, ey, Christina, wie bist du jetzt mit den neuen Gesetzesänderungen umgegangen? Mhm. Du hast doch einen Mandanten, bei dem musstest du das schon umsetzen. Hast du mal, kannst du mal, ich brauche Hilfe. Das ist schlichtweg durch die Überregulierung von Arbeitszeit, von Produktivität nicht mehr möglich gewesen. Das hat sich dann zum Beispiel auch in den Geschichten wiedergespiegelt, dass eine regelrechte Panik herrschte, die Timesheets auszufüllen, weil für alles, was du eben nicht auf Mandanten gemacht hast, gibt es einen Reiter in der Timesheet-Erfassung unproduktive Zeit.
Toll gewähltes Wort.
Das ist natürlich insofern, ich sag mal, von systemtheoretischer Seite betrachtet und dann auch von praktischer Seite als Veränderungsmanager ist natürlich dann, das konterkariert sich eigentlich selbst, weil ein Unternehmen lebt durch die Arbeitskultur, durch die Unternehmenskultur und das, was wir Unternehmenskultur nennen, das sind im Endeffekt die informellen Begegnungen, die du hast außerhalb der Formalstrukturen, um bestimmte Dinge zu lösen, dir zu helfen, andere zu fragen, aber auch natürlich zu fragen und zu erzählen, wie das Wochenende war. Mhm. Das aber auch vor Augen halten, ist jetzt total verständlich. Diese Kanzleien haben echt eine hohe Taktung, die müssen liefern, die haben Terminsachen, da kann man nicht groß rumklüngeln. Aber man merkte auch da, auch in dieser Terminsituation, da sind Menschen, die da arbeiten und auch die brauchen eine gewisse Informalität, um ja sich in die Spur zu kommen, in die Produktivität zu kommen. Und dann da ist es per se eigentlich, konterkariert sich das selbst. Die unproduktive Zeit im Timesheet ist eigentlich die Zeit, die Produktivität fördert. Und der Zusammenhang, der ist in vielen, vor allen Dingen kleineren Unternehmen noch nicht so ganz angekommen.
Tobias, lass mich noch mal ganz kurz reinspringen in den Workshop, weil was du erzählst, du hast gerade schon gesagt, so als jetzt erfahrener Change Manager, das würde ich absolut unterschreiben, habe ja auch mal eine etwas längere Vergangenheit so im Change Management. Das sind ja immer die üblichen Verdächtigen, die da so ein bisschen rauskommen. Und was du machst, ist, finde ich, auch ein, weiß nicht, ob es typisch ist, aber ist ein Vorgehen, das ich zumindest auch so kenne. Das ist ja so das Klassische, den Spiegel auch erst nochmal wirklich vorhalten und der Organisation eine Stimme geben, die sie sonst in ganz vielen Situationen nicht hat. Eine Frage aber nochmal zu diesem Workshop, weil du gesagt hast, wir haben dann das Ganze anonymisiert in die KI gegeben. Der Workshop war aber schon mit der Geschäftsführung zusammen oder hast du wirklich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstmal in diesen Zehnergruppen alleine abgeholt, sodass die ich sag mal Chefetage das erstmal nicht mitbekommen hat, wer da was sagt?
Das ist immer eine individuelle Entscheidung. Mhm. Hier war es jetzt eben die Entscheidung, die Geschäftsführung separat zu hören. Also die haben auch einen Mini-Workshop, habe ich mit denen genauso gemacht, ja, mit der gleichen Übung. Die wollte ich aber getrennt von den Kleingruppen hören, um einfach auch Eigenwahrnehmung, Fremdwahrnehmung, genau, das ein bisschen, ja, zu challengen. Das kann man so und so machen. Man kann natürlich auch in kollegialeren Systemen kann man das auch vermischen. Aber man muss sich immer davor vor Augen halten, dass die Offenheit immer eingeschränkt ist.
Na? Genau. Das ist absolut, das ist nämlich genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte, warum ich möchte jetzt keine Empfehlung aussprechen, aber das zumindest mal zu bedenken gebe, ob das nicht tatsächlich aus genau von den beiden von dir genannten Gründen Sinn ergibt. Das eine ist, um die Offenheit zu erhöhen und wirklich zu sagen, hey, alles, was ihr hier sprecht, bleibt unter uns und wird nur in anonymisierter Form weitergegeben und so, dass keine Rückschlüsse zu ziehen sind, weil damit förderst du natürlich absolut die Ehrlichkeit. Und das andere ist, genau das auch nochmal zu machen. Das ist ein so wichtiges Tool aus meiner Sicht, diesen Selbst- und Fremdabgleich nochmal zu machen. Wie nehme ich das wahr? Weil du hast das ganz eingangs unseres Gesprächs schon gesagt. Die Führungsleitung oder die Führungsetage dieser Kanzlei, die hatte das Gefühl, die tun schon ganz viel dafür. Und das, was du jetzt aber gerade beschrieben hast, zeigt ja wirklich, wie weit Selbst- und Fremdbild manchmal auseinandergehen können, ohne dass man das böse meint oder halt eben wahrnimmt.
Ja, das ist absolut genauso, wie du beschreibst. Die haben auch wirklich viel getan. Die Frage ist ja dann immer nur, tut man das Richtige?
Ja, total.
Und das Mitarbeiterfrühstück, das wird nicht Kommunikationswege heilen, die dysfunktional sind. Mhm. Und das war hier allerdings der Fall. Und genau deswegen ist es so wichtig, eben, ob das jetzt die Dorfmetapher ist oder du andere Formate wählst, ist egal. Aber darüber die Geschichten zu hören, wie die Zusammenarbeit, ihre Arbeit und die Firma erleben. Und das sozusagen über den Schutzraum einer Analogie, in dem Fall das Dorf, beschreiben zu lassen, um wirklich zu verstehen, ja, die haben mit etwas ein Problem. Und wenn ja, was ist das? Womit kommen die nicht klar? Oder wo können wir als Geschäftsführung wirklich unterstützen? Und wo können die vielleicht auch mal was Neues ausprobieren? Darum geht es ja eigentlich, ne?
Ich kenne das so aus meiner Vergangenheit, habe ich das ganz oft mit einem sogenannten Spiegel-Workshop gemacht und das zeigt aber eben, glaube ich, auch den Unterschied in der Arbeitsweise. Ich bin oft hingegangen, habe Interviews geführt mit einem, im besten Fall jetzt gerade in großen Organisationen, mit einem Querschnitt der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir haben das dann abstrahiert so ein bisschen und nach Kategorien geclustert und dann wirklich einen Spiegel-Workshop gemacht, wo wir also wirklich die Geschäftsführung oder die uns beauftragt haben, wirklich durch so eine Vernissage haben quasi durchgehen lassen, wo dann Spiegel aufgestellt sind, wo diese ganzen Punkte, die aufkamen, stehen. Und das finde ich, ist ja ganz ähnlich, wie du das gemacht hast, eben mit dieser Dorfmetapher. Gefällt mir übrigens total gut, finde ich eine total klasse Sache, weil das sehr bildlich ist. Und ich glaube, da merkt man eben dann auch dieses Narrative in deiner Arbeit und genau dieses Storytelling, Story Listening finde ich total klasse. Und dann kommen wir ja zu einem Punkt, den du gerade auch schon angesprochen hast. Wir kommen nämlich, egal mit welcher Methode man das am Ende macht, immer dahin, dass irgendwie die Wahrheit, die in Anführungszeichen Wahrheit, auf dem Tisch liegt. Und plötzlich kann ich mich damit auseinandersetzen, aber vielleicht muss ich mich plötzlich eben auch damit auseinandersetzen, mit Dingen, die ich so gar nicht gesehen habe oder auch nicht sehen wollte.
Mhm, genau. Und ich würde jetzt in diesem konkreten Fall sagen, es waren jetzt nicht wirklich schlimme Sachen, die wir rausgefunden haben. Es geht darum, Kommunikationswege anzupassen. Wenn du so überreguliert wirst als Mitarbeiter, du brauchst irgendwo ein informelles Ventil, was irgendwie, und wenn es einfach einmal die Woche morgens eine halbe Stunde Stand-up ist, um irgendwie mit einer Tasse Kaffee in der Hand einfach zu sagen, hey, wie geht's dir? Was läuft gerade gut? Was läuft gerade schlecht? Also ein bisschen im Retro-Style, würde ich jetzt fast sagen, da ein bisschen an die Menschen ranzukommen, ist ja ein System, ein wie auch in der Natur ein Ökosystem, es passiert irgendwas und es heilt sich dann in gewisser Weise selbst. Nur wenn du diese Selbstheilungskräfte unterbindest, dass die sich gegenseitig helfen, dass die sich unterstützen, dass die ein Teamgefühl haben, dass die sich auch trauen, irgendwie sich zu öffnen. Oder ganz oft erlebe ich das in Systemen, dass Menschen überhaupt nicht mal sich trauen, um Hilfe zu bitten. Aber das brauchen wir. Vor allen Dingen, wenn es irgendwie die Wellen hochschwappen, Termindruck ist. Und da muss man manchmal eben in die Bresche springen füreinander. Und wer das sozusagen durch diese Überregulierung abtötet, der ist natürlich mit so einem Kulturprozess total richtig unterwegs. Aber die Frage ist dann, kannst du es als liebe Geschäftsführung aushalten, die Wahrheiten, die da auf den Tisch kommen, dass wir dann im nächsten Schritt dran arbeiten?
Ja, und da lass uns gerne mal an genau deinem Beispiel bleiben, weil ich finde, genau da wird es jetzt ja spannend.
Ja, also lange Rede, kurzer Sinn. Es gab einen Auswertungstermin und ich habe das Format reflektierendes Team gewählt. Das heißt also, die Teilnehmenden, es kommt ja aus der narrativen Therapie und man sitzt eigentlich als Beratersystem vorn. Alle sind eingeladen zuzuhören und Notizen zu machen und das Beratersystem, in dem Fall ich und mein Kollege, haben sich darüber unterhalten, was wir gehört haben und haben damit dann auch jeweils, du, bei dir waren es Spiegel, ich nenne das jetzt auch mal Spiegel, also Tableaus enthüllt, wo dann Handlungsfelder drauf standen, die einfach den Handlungsbedarf nochmal sichtbar gemacht haben. Ja. Was ganz schön war, war, die Mitarbeitenden haben total vertraut, waren total dankbar, dass dieser Prozess stattfand, gingen auch alle mit, auch die kritischsten Geister, würde ich jetzt sagen. Und natürlich habe ich dann in so Seitengesprächen gehört, so, ah, bringt eh alles nichts, ach, bringt eh alles nichts. Aber einige waren doch recht hoffnungsvoll, dass wir jetzt wirklich mal an den Kern rangehen. Und den Kern haben wir sozusagen entschält und dargestellt. Aber hier ist es jetzt halt so, dass man hier die Wahrheit eben nicht ausgehalten hat. Und bis auf einen Geschäftsführer, der war so ein bisschen pragmatisch, der so, ja, jetzt wissen wir aber, worum es geht, dann können wir jetzt daran arbeiten. Ja,
total cool.
Die anderen sind völlig in den Widerstand gegangen. Und in dem Workshop selber noch, fand ich, gab es eine wirklich schöne Bewegung. Die Mitarbeitenden fingen an, Fürsorge für die Geschäftsführenden auszuüben, indem sie sie geschnappt haben, sind in Kleingruppen zu diesen Handlungsbedarf-Boards gegangen, haben nochmal draufgeschaut, haben nochmal erklärt, was genau sie damit meinen und schon Ideen ausgetauscht, könnten wir nicht das, dies, jenes und welches machen. Also total schöner Dialog zwischen Geschäftsführung und Mitarbeitenden. Eigentlich ein Samenkörnchen, was eingepflanzt war und in der Nachreflexion quasi dann aber schnell plattgetreten wurde, weil die Geschäftsführung gesagt hat, also das ginge gar nicht, also sowas hätten sie sich im Leben nicht vorgestellt, sie fühlten sich bloßgestellt und ich konnte es verstehen, was sie meinen, aber ich konnte mit dem, was ich wahrgenommen habe, nicht nachvollziehen, warum sie das so sehen.
Ja.
Außer, dass ich dann sage, es hätte hier vielleicht einfach auch nochmal vielleicht eine Art Teamcoaching in der Geschäftsführung gebraucht, um irgendwie zu sagen, wir gucken jetzt mal selber, was, wenn wir uns so darüber ärgern, dann hat das ja erstmal was mit uns zu tun. Lass uns da jetzt nochmal gemeinsam drauf schauen. Tobi, komm, wir gehen da jetzt nochmal ran. Und das ist dann leider nicht passiert, weil in der Nachbesprechung eine Woche später kam, also es war regelrecht, also mikroaggressiv in Äußerungen und ich habe ihnen dann so ein bisschen auch jetzt aufgrund dessen, was passiert ist, vorgestellt, wie man jetzt weiter daran arbeiten könnte. Und das, man merkte, sie wollten eigentlich den Abbruch. Und sie hatten irgendwie das Gefühl, die Kontrolle verloren zu haben und so kam jetzt dann sozusagen die Entscheidung, wir machen das kanzleiintern. Mir tat es leid für die Mitarbeitenden. Ich hätte gerne mit denen weitergearbeitet. Aber das Vertrauen und das Sponsoring der Geschäftsführung muss natürlich da sein, auch wenn es sich dann unangenehm anfühlt. Ne?
Klar. Und das ist genau der Punkt, Tobi, warum ich dich eingeladen habe und warum ich da mit dir drüber sprechen wollte. Ich hätte unglaublich gerne jetzt über eine Erfolgsstory mit dir gesprochen und hätte jetzt gehört, okay, wir haben diese und jene Maßnahmen abgeleitet, wir sind zu dem und dem Punkt gekommen, wir haben dieses Ritual etablieren können, ich bin dann 2 Jahre später wieder zur Kanzlei gekommen, da hat sich viel verbessert, aber das können wir vorwegnehmen, das gibt's nicht, weil dieses Mandat für dich auch nicht mehr da war. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, ja, okay, Flo, aber warum wolltest du denn Tobi dann unbedingt einladen? Weil ich das ganz, ganz, ganz entscheidend finde, weil ich glaube, es kann jeder total nachvollziehen. Du hast ein, ich mach mal ein Beispiel, ne, hast ein Projekt, machst einen Podcast und so weiter und schickst die erste Folge, auf die du unglaublich stolz bist, den ersten Leuten und da kommt ein Feedback. Und es tut natürlich dann oft auch weh irgendwie, weil man ist so tief drin und man sieht die Punkte ja im ersten Moment nicht. Und da kann ich jetzt wirklich nur für mich sprechen, aber da gehe ich im ersten Moment auch in den Widerstand und denke mir so wirklich diese ersten Sekunden, Minuten, vielleicht auch Stunden, nee, das nehme ich jetzt so erstmal nicht an. Das stimmt nicht, ich habe mir ja Gedanken gemacht. Und dann musst du aber aus meiner Sicht ja im besten Fall an den Punkt kommen, dass du irgendwann sagst, naja, aber vielleicht haben sie ja doch einen Punkt. Und interessanterweise ist ja genau das in deinem Beispiel, das du heute mitgebracht hast, nicht passiert, beziehungsweise passiert ist es sicherlich, aber man hat sich dann entschieden, das so nicht hören zu wollen. Und das ist doch aus meiner Sicht ein ganz, ganz großes Problem.
Das ist ein Problem, vor allen Dingen, weil wenn die Haltung die ist, dass das Problem ja bei denen, Klammer auf, Mitarbeitenden, Klammer zu, liegt, und wir machen doch so viel. Die müssen doch jetzt auch mal empathisch sein. Das war der Satz, den ich gehört habe. Und das ist, glaube ich, der grundsätzliche Fehler. Und ich rede nicht so gerne über Mindset, weil das ist schwierig zu beeinflussen. Also Mindset im Sinne von Haltung ist hier jetzt eben, ist nicht mein Problem. Das müssen die Mitarbeiter regeln. Ist ja ein Mitarbeiterkulturprozess. Aber du kannst sowas nicht anstoßen, wenn du selber nicht die Verantwortung dafür übernimmst und auch nicht für deine Aktivitäten. Und das war halt jetzt irgendwie für sie uncool. Also das auch jetzt auf versammelter Mannschaft zuzugeben, weil da war eigentlich nichts zuzugeben, wenn ein Kommunikationsweg dysfunktional ist. Also ich meine, natürlich kannst du dir das persönlich reinziehen und kannst sagen, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe es nicht richtig gemacht. Nein, das hat sich über Jahre jetzt so entwickelt und es passieren Dinge, es kommen neue Menschen hinzu, es werden Sachen konterkariert oder anders gemacht oder wie auch immer. Es ist halt der Ist-Zustand, wie sich das entwickelt hat, aber es ist doch das Normalste von der Welt und ich meine, wir wissen es ja aus unserem eigenen Leben. Wenn wir irgendwann mit irgendwas Bauchschmerzen haben, wie wir die Dinge tun, dann kommen Umstände, die uns die Nase da mal so richtig reinstupsen und schmeißen uns aus der Komfortzone. Das heißt, wir müssen dann darüber nachdenken, wie können wir es anders machen in Zukunft, dass wir erfolgreich bleiben, sind oder werden. Und genauso ist es hier auch. Die haben sich für ihre Komfortzone entschieden. Die wollten diese Störungen nicht und vor allen Dingen nicht, dass sie ja im Endeffekt in den Reihen der Mitarbeiter auch mit dafür verantwortlich sind, was in der eigenen Organisation erlebt wird. Aber das ist halt nicht wegzudenken.
Und ich finde es eigentlich sogar fast dramatisch. Also wirklich bewusst gewählt das Wort dramatisch, weil du bist im Prinzip den richtigen Weg schon gegangen. Du hast es geschafft, das da hinzulegen und du hast es geschafft, dass deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dir vertrauen und sagen, hey, wir sprechen hier ganz ehrlich und wir zeigen euch das jetzt mal. Und dann hast du es gerade auch so in einem Nebensatz schon gesagt. Du hattest schon vorher diese Mitarbeiter, die gesagt haben, er bringt ja eh nichts. Und das Schlimmste ist doch jetzt eingetreten. Das Schlimmste ist doch eingetreten, weil die Recht behalten haben. Die sollten Recht behalten, es bringt sowieso nichts. Und im Prinzip hast du allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem Abbruch dieses Prozesses, der menschlich, und da bin ich bei dir, nachvollziehbar ist. Also natürlich ist das eine Entscheidung, dass ich sagen kann, ich bleibe lieber in der Komfortzone, aber du hast allen anderen eine Ohrfeige verpasst.
Ja, und dann nochmal etwas anzustoßen oder es wirklich kanzleiintern zu machen. Du musst ja auch eine Erklärung abliefern, warum du den externen Berater feuerst. Ne? Also das gehört ja auch dazu. Und die Mitarbeitenden waren mit dem Prozess, wie er designt war, eigentlich sehr zufrieden. Ja, im Endeffekt, ich hatte ihnen im Vorfeld die berühmte Inwieweit-Frage gestellt. Kennst du die?
Ich kenne sie, aber ich bin mir nicht sicher, ob alle Hörerinnen und Hörer sie kennen. Das heißt, ich glaube, lass sie uns gerne mit reinnehmen.
Ja, inwieweit haltet ihr das aus, wenn bei der Analyse wir da Dinge finden, die sich für euch eventuell unangenehm anfühlen können für einen Moment? Die Response war, ach, wir haben schon alles erlebt. wir sind allen Wassern gewaschen. Und ja, man muss sich aber eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen, wer an seiner Firma arbeiten möchte und wer möchte, dass sich das System weiterentwickelt, der muss einfach mit einpreisen, dass du selbst auch mit Entscheidungen, Ermöglichung, Empowerment, Budget vielleicht, Zeit und auch Bereitschaft an Prozessen und Strukturen, weil das sind nun mal die Hebel für die Umstände, in denen die Mitarbeitenden arbeiten. Und das sind die Stellhebel, wenn du an der Kultur etwas verändern willst, musst du leider an diesen Stellhebeln was verstellen oder anpassen, damit Mitarbeitende sozusagen ihr Verhalten daraufhin ändern können, dass sie eingeladen sind, was anders zu machen, eben weil es die Rahmenbedingungen zulassen.
Hey, und das ist doch super unbequem, da sind wir uns ja total einig. Und das ist doch das Gleiche wie in jeder Beziehung. Wenn du mit deinem Partner oder deiner Partnerin bist, du ja auch immer in so einem Prozess, wo du natürlich immer nach Feedback fragen kannst. Und ich habe aber dann, ist total egal, ob das Freundschaftenbeziehung oder Unternehmenskontext ist, die feste Auffassung, wenn du eine Frage stellst, dann mach dir vorher klar, ob du die Antwort hören willst und ob du sie aushalten kannst, auch wenn sie, und da sind wir bei der Inwieweit-Frage, auch wenn sie unbequem ist. Und wenn ich das für mich schon von vornherein ausschließen kann und sagen kann, nee, möchte ich nicht, ich möchte eigentlich in meiner Welt bleiben, na dann stell die Frage nicht.
Ja, oder du davon ausgehst, und da sind wir ganz schnell auch bei einem Thema, was ich für ganz gefährlich halte, wenn du davon ausgehst oder annimmst, dass das ja sozusagen das Problem der Mitarbeitenden ist und die müssen es lösen. Und das ist so, und dafür ist so ein Story-Listening-Prozess ja eigentlich da, das Ohr an die eigene Organisation zu legen, um ein tieferes Verstehen darüber zu bekommen, wie Menschen fühlen. Ja. Nicht nur, wie sie es erleben, sondern wie sie fühlen. Und die Emotionen, die zum Beispiel bei den Beschreibungen der Dorfmetapher hochkochten, die Geschäftsführung nicht ausgehalten hat zu hören, Emotionen sind die Füllstandsanzeige für unsere Bedürfnisse. Und wenn sich über die Emotionen zeigt, dass die Mitarbeitenden etwas brauchen, aber es vielleicht gerade nicht bekommen, dann ist es die Einladung an dich als Führungskraft zu gucken, okay, was kann ich jetzt tun, damit die bekommen, was sie brauchen, damit sie besser arbeiten, produktiver und mit Spaß bei der Sache sind.
Total. Und da gibt's ja auch Abstufungen, ne? Also wenn natürlich dann irgendwie gefordert wird, ich möchte den goldenen Kaffeelöffel, dann sind es ja genau diese Punkte, wo du als Führungskraft entscheiden kannst, naja, ne, also jetzt haben wir schon so viel gemacht, das muss vielleicht nicht auch noch sein. Aber um überhaupt in diesen Prozess zu kommen, musst du zuhören. Da bin ich 100% deiner Meinung. Und ich hatte gerade einen Gedanken, den teile ich einmal schnell an der Stelle. Mein absolutes Lieblingsbuch ist Momo. Das habe ich als Kind schon gelesen und lese das bis heute unglaublich gerne, weil Momo sich, die es kennen, wissen es wahrscheinlich, zeichnet sich durch eine Kompetenz aus. Und die ist ja unglaublich clever, dieses kleine Mädchen. Und ihre Kernkompetenz ist Zuhören. Das zeichnet dieses Mädchen aus, wird in diesem Buch auch, finde ich, an verschiedenen Stellen immer wieder deutlich. Und mich hat das wirklich beeindruckt, weil ich für mich immer wieder und immer mehr feststelle, es ist so. Die Kernkompetenz ist nicht, und das wirst du als Berater wahrscheinlich teilen, du kennst so viele Organisationen, natürlich kannst du aus zig hunderten Beratungsprojekten Erfahrungen mitbringen und bringst die dann mit in genau diese Steuerkanzlei. Aber das alles wird nichts bringen, wenn du nicht vorher zuhörst, wo das Problem liegt. Und
nicht mit deinen eigenen Ideen zu schnell und zu forsch da reingehst. Es ist, glaube ich, wirklich das Zuhören. Und deswegen ist, glaube ich, auch dieses Story-Listening, genau wie du es beschrieben hast, essentiell wichtig.
Es ist immer ganz wichtig, sich nicht zu schnell zu sicher zu sein über Dinge, die da gesagt und geäußert werden, auch in der Bewertungsfreiheit zu bleiben und sich da nicht verführen lassen, ja, Partei zu ergreifen. Und das macht es natürlich nicht einfacher, aber es gehört halt zum Job eben dazu, ne? Und von daher ist es immer wieder ein fantastischer Lernprozess, in dem ich auch immer wieder sein darf. Und nächste Woche mache ich zum Beispiel einen ähnlichen Prozess in einem ähnlich großen System, Administration in einem ja größeren öffentlichen Betrieb. Und ja, dort gibt es das Phänomen der Gerüchteküche. Und die aber so krass um sich greift, dass also wirklich natürlich man eine Hypothese als Coach bilden muss, dass man sagt, okay, dann sind die Kommunikationswege hoch dysfunktional und sie werden auch von der Führungsebene nicht optimal bespielt. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das ausgeht. Aber wichtig ist, zu dem, was du eben gesagt hast, man kann einfach, oder die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt so ein bisschen Lust hatten zu folgen, einfach mal beobachten. Was beobachtest du in deinem Unternehmen? Also wenn die Geschäftsführer reinkommen in die Kaffeeküche, verstummen alle Gespräche. Beim Mitarbeiter-Lunch oder Frühstück, wo neue Tools oder Prozesse vorgestellt werden, stellt jemand überhaupt irgendeine Frage? Oder hilft man sich? Wie kommuniziert man? Und was jetzt gerade auch ganz wichtig ist, mal im Auge zu behalten, wie intensiv sind so Mikroaggressionen unterwegs? In Sprache zum Beispiel. Das erlebe ich, dass sich Menschen immer mehr trauen in Unternehmen. Also wo man sich fragt, das hätte es vor 10 Jahren so nicht gegeben. Das hätte dann sofort auch Konsequenzen gehabt. Also da passiert gerade auch etwas, das, was wir in der Gesellschaft beobachten, schwappt gerade auch so ein bisschen in die Organisation.
Was würdest du sagen, Tobi, wie wichtig ist es, so einen mehr oder weniger formalisierten Prozess, wie du ihn jetzt gestartet hast in dieser Kanzlei, immer mal wieder zu machen?
Ich habe das zum Beispiel jetzt mit einer Organisation gemacht. Da haben wir nochmal die gleiche Intervention mit der Dorfmetapher gemacht. Ich habe die alten Dörfer mitgebracht in den Workshop. Und dann habe ich sie eingeladen, malt das Dorf doch mal jetzt. Was hat sich verändert? Ihr könnt auch in das Alte reinmalen oder überkleben. Und das war echt spannend. Also da haben die viel ausprobiert, viel Neues gemacht. Und ja, aus hohen Mauern um das Rathaus wurde das Rathaus mit einem Lagerfeuer ausgetauscht. Das fand ich phänomenal. Ja, also das heißt, man hat wohl neue Formate gefunden, wo man sich vertrauensvoll austauscht, ja, oder mal sprechen kann. Wo vorher eine Mauer war, ist jetzt Kommunikation. Und das war ein schönes Moment, das Tool auch fortwährend einzusetzen. Also abschließend ist dazu eigentlich nur zu sagen, es ist eine Reise und die hört eigentlich nicht auf, weil dafür passiert draußen zu viel in der Welt. Ja. Und ich glaube, dass wir da immer wieder nachbessern und anpassen müssen.
Ja, das ist ja auch mittlerweile, das wird ja sehr überall propagiert, ne? Also es ist einfach eine Zeit, die sich sehr schnell wandelt und deshalb ist es, glaube ich, auch so. Change ist nicht mehr, wie man das früher mit Kurt Lewin und so weiter noch gemacht hat, dass man den Eisberg einmal auftaut und dann eine neue Kultur da reinsetzt und dann friert man es wieder ein. Das ist es ja nicht mehr, sondern es ist wirklich ein permanenter Prozess und ich finde auch das wirklich eine tolle Idee und eine schöne Sache, diese Dorfmetapher, warum denn nicht einmal im Jahr oder alle 2 Jahre nochmal neu zu malen, weil du doch dann fortlaufend auch erkennen kannst, okay, hier sind wir besser geworden, super, dafür hat sich hier ein bisschen was entwickelt. Genau. Und das ist doch das Beste, was eigentlich passieren kann, weil du permanent an genau diesen Themen arbeiten kannst.
Genau, du bleibst dran und machst aber auch für alle sichtbar, was sich verbessert hat. Und sie können es dann auch gut erklären, weil sie haben ja den Vergleich. Und idealerweise tut man dann auch die Leute in die gleichen kleinen Gruppen, wie man sie im ersten Workshop hatte, so dass die so in ja. ihrem Austausch bleiben. Aber das sind dann so Detail-Settings, die müssen wir jetzt hier nicht besprechen. Aber es ist ein schönes Tool, einfach eine Temperaturmessung zu haben, wo steht das System gerade.
Ja, ein Thema würde ich aber gerne noch mit dir besprechen, Tobi, denn du hast ein Buch geschrieben und das Buch heißt Kein Change ohne Story. Und ich glaube, in der Folge jetzt ist schon so deutlich geworden, warum das so ist und wieso es genau diese Stories braucht und was natürlich Stories auch bewirken können. Aber vielleicht kannst du uns trotzdem nochmal so ein kleinen Einblick geben, jetzt nicht aus deiner direkten Arbeit, sondern tatsächlich aus dem Buch, das du geschrieben hast, was da so drinsteht und was man daraus lernen kann.
Kein Change ohne Story sagt einfach, soll Manager, Führungskräfte einfach an das Thema Story Listening und Storytelling heranführen, weil meine These ist, bei all den, Theorien und Praxiserfahrungen, die wir jetzt alle mit Change gesammelt haben. Wir sind jetzt an einem Punkt, wo es immer noch schneller, noch technologisierter und manchmal noch unverständlicher wird. Und genau deswegen ist es so wichtig, wenn wir als Menschen erfolgreich zusammenarbeiten wollen, dass wir wieder ins Zuhören kommen. Gerade Führungskräfte, ich erlebe das ganz oft, Führungskräfte hören zu, um was zu sagen, aber nicht um zu verstehen. Und wir müssen wieder lernen, einander zuzuhören, um die Dinge zu verstehen. Weil das, was ich als wirkliche Geheimwaffe, als hauptsächliches Führungsinstrument herausstelle, ist nämlich die Multiperspektivität. Führungskräfte wissen nicht mehr alles. Führungskräfte haben nicht mehr für jedes und alles den Löffel der Weisheit, ja, und wissen, wie es geht. Ja. Das heißt, aber dein Team in der Schwarmintelligenz kann vielleicht durch Reflexion und Diskurs eine entsprechende Lösung erarbeiten, mit der du nie gerechnet hast. Dazu brauchst du aber Führungskräfte, die dieses einander hören und zuhören möglich macht. Ja, und das andere Thema ist halt Storytelling. Wie erzählt man Veränderung als Geschichte so, dass Menschen verstehen und dann auch handeln können? Das tun sie nicht, wenn sie verstehen. Also so einfach und simpel ist es.
Und, ist ja so, ja.
Genau, und da habe ich fünf Praxisfälle in den Fokus genommen, wo ich mit auch zum Teil KollegInnen involviert war in die Arbeit bei Kunden. Und diese Kunden habe ich gefragt, die waren alle sehr freizügig, haben gesagt, kein Thema, Tobi, da sind wir mit dabei, darfst auch unseren Namen nennen. Und ich glaube, da habe ich so für unterschiedlichste Anlässe mal meine Herangehensweisen geteilt, auch in Detailtiefe, so dass vielleicht der ein oder andere was mitnehmen kann als Takeaway und mal selbst ausprobiert.
Ja, und ich finde, und das greift ja auch so ein bisschen die Idee dieser Folge auf. Ich finde das total toll und kann das wirklich jedem und jeder nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Alleine aus den Gründen, um sich selbst mal zu reflektieren und zu fragen, ist das möglicherweise auch ein Vorgehen für mich und könnte ich das in meiner Kanzlei oder in unserer Kanzlei, könnten wir das nicht mal ausprobieren? Also finde ich total toll, finde es auch toll, eben unterschiedlichste Herangehensweisen da kennenzulernen und sich genau diese Frage mal zu stellen, passt es möglicherweise auch für mich oder möchte ich mich zumindest auf so einen Prozess und so einen Weg mal einlassen?
Ja, und da nochmal einen ganz wichtigen Aspekt, der mir gerade noch einfällt, Flo. Das narrative Arbeiten, insbesondere wenn es um Zuhören geht, da sind sehr schnell schießen da viele Leute mit Fragebögen und Interviews um die Ecke. Das ist nicht der Sinn des Vorgehens, sondern dass der Sinn bei den auch narrativen Methoden, Leuten Zuhörräume zu ermöglichen, da geht es darum, dass sie ins Erzählen kommen. Und zwar in die Geschichten, die sie erlebt haben, weil das, was Menschen heute erleben, sind die Geschichten, die sie morgen erzählen. Und ja, das Prinzip, für mich sind deswegen Geschichten auch Daten. Also Daten darüber, wie Menschen miteinander verbunden sind, mit was sie sich identifizieren und was sie nicht wollen und was ihnen fehlt. Und genau deswegen ist es so wichtig, die Geschichten der Mitarbeitenden zu kennen. Wer weiß, was erzählt wird, weiß, besser, wie er führen.
Tobi, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich bin total beeindruckt, finde es auch toll, dass du diese Geschichte mit uns geteilt hast heute. Also vielen, vielen Dank dafür. Natürlich auch an euch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr selber ins Reflektieren gekommen seid, dann lasst uns das doch gerne mal wissen. Lasst uns an euren Erfahrungen teilhaben, sind wir natürlich auch immer interessiert. Und ansonsten wirklich nochmal die Empfehlung, schaut mal ins Buch rein, kein Change ohne Story. Es lohnt sich auf jeden Fall aus verschiedensten Gründen. Einmal, um von anderen zu lernen, aber eben auch, um selbst zu reflektieren. Nochmal vielen, vielen Dank, Tobias Grewe, und dann gerne bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Dankeschön.
Das war Verhört, Steuerfällen auf der Spur mit Florian Weber. Verpassen Sie keine Ermittlung und abonnieren Sie uns in Ihrem Podcast-Kanal.